Ich glaube, alle Organisationen der Sozialwirtschaft waren einmal Social Startups und waren soziale Innovationen.
ConTalk. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts ConTalk. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Ich bin Thomas Müller und ich freue mich ganz besonders, denn heute sprechen wir über ein Thema, das in der Tat Zukunft gestaltet, nämlich soziale Innovation trifft Unternehmertum. Oder anders gefragt, wie viel Startup steckt eigentlich in der Sozialwirtschaft? Hochspannend, wie ich finde, hochrelevant. Und konkret gehen wir zum Beispiel der Frage nach, wie passen eigentlich soziale Innovationen und Unternehmertum in der Sozialwirtschaft zusammen? Wie innovationsfreudig oder auch fähig ist denn die Sozialwirtschaft? Welche Rolle spielt die Führung und wie soll ich das eigentlich als Geschäftsführung oder Vorstand noch neben meinen anderen 1000 Aufgaben im Management auch noch hinkriegen, das Thema Social Entrepreneurship? Und dafür freue ich mich ganz besonders, dass Frau Professor Dr. Lisa von der Heide heute mein Gast im Studio ist und Ihnen allen da draußen in den angeschlossenen Funkhäusern wünschen wir jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Liebe Frau von der Heide, ich habe ehrlich gesagt im Vorfeld versucht, mich natürlich schlau zu machen. Wir kennen uns ja auch schon durch die eine oder andere Begebenheit, aber Ihren Werdegang finde ich ehrlich gesagt so cool und so versiert, dass ich es mehrfach versucht habe, den irgendwie jetzt zitierfähig rüberzubringen und gedacht habe, naja, vielleicht können Sie es auch selber besser machen, wenn Sie sich einfach nochmal die Punkte raussuchen, die aus Ihrer Sicht besonders relevant waren, die Sie vielleicht auch als Mensch, als Persönlichkeit geprägt haben und zu der Person, zu der Persönlichkeit gemacht haben, die Sie heute ja auch sind. Und dazu würde ich Sie gerne initial einladen, dass Sie die ZuhörerInnen gerne mal ein bisschen quasi aufschlauen und auf Ihre persönliche Reise mitnehmen.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mich würde natürlich sehr interessieren, was Sie da besonders cool fanden, weil man selbst sieht das ja vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ich kann ja erzählen, was mich besonders für die Rolle geprägt hat, wo ich hier und jetzt stehe und warum wir auch sprechen. Ich habe im Grundstudium Betriebswirtschaft studiert, also im Bachelor sozusagen, und habe aber gemerkt, also ob es das jetzt wirklich war, und bin dann erstmal nach Kanada gegangen und habe in Kanada für die Deutsch-Kanadische Auslandshandelskammer gearbeitet, im Bereich der nachhaltigen Energiewirtschaft, nachhaltige Energieformen zu fördern, darum ging es, und habe mich dort so ein bisschen dieses Thema Wirtschaft und Politik verbinden verliebt und habe dann nach einiger Zeit in Kanada gesagt, ich möchte doch nochmal zurück an die Uni. Aber BWL ganz klassisch, das Management war es jetzt nicht. Ich würde da gerne noch was Verbindendes, und zwar Verbindung zu Politik und zu Sozialwirtschaft draufsetzen. Und habe dann im Master europäische Studien im Prinzip studiert, aber mit dem Schwerpunkt auf Sozialwirtschaft, also Sozialpolitik. Und habe dort gemerkt, dass eigentlich dieses Verbindende der verschiedenen Sektoren mich wahnsinnig reizt und interessiert. Deswegen auch war schon dieser Übergang zwischen BWL und Politik ganz spannend und dann da die Sozialwirtschaft reinzunehmen. Und habe dann gesagt, naja, was kann ich denn hier aus dem BWL-Studium noch mitnehmen? Und da fand ich in diesem ersten Studienabschnitt dieses ganze Thema Start-up, Neugründen, selbst kreativ werden, selbst aktiv werden, selbst gestalten wahnsinnig spannend. Und das habe ich dann wiederum in diesen Bereich Politik und Sozialwirtschaft eingebracht und auch in dem Bereich meine Masterarbeit geschrieben. Und dann hat der erste Job mich zu Ashoka nach München gebracht. So bin ich auch in München gelandet. Ashoka war für mich so ein Leuchtturmorganisation, vielleicht kurz zum Hintergrund, vielleicht kennt es nicht. Nicht jeder. Ashoka ist die weltweit größte Organisation zur Förderung von Sozialunternehmertum. Die fördern, anders als andere Organisationen, nicht ein Gesamt-Start-up, sondern eher die Person dahinter, also die Gründerinnen und Gründer, die die Idee hatten, und zwar in verschiedener Weise. Einerseits finanziell, andererseits aber vor allem durch ein großes Netzwerk, durch Ideen für Blueprints, also wie man sich auch weiterentwickeln kann, wie man die Ideen skalieren kann, etc. Das war mein erster Job, der mich nach München gebracht hat. Und dieses Thema hat mich wirklich sehr umgetrieben, wie man diese Organisation skalieren kann. Also wie kann man Organisationen weiter verbreiten, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe skalieren. Und habe in dem Bereich dann meine Doktorarbeit geschrieben und bin eigentlich immer noch in diesem Bereich unterwegs durch verschiedene Umwege. Ich habe mal ein Startup mit aufgebaut, 2017 Social Impact Partners, im Prinzip eine Risiko- und Strategieberatung für den humanitären Sektor. Da ging es darum, dass wir vor allem Organisationen, die in der Katastrophenhilfe arbeiten, dass wir denen helfen, die richtigen Risikodaten an die Hand zu geben und diese Risikodaten auch zu interpretieren, mit denen zu arbeiten. Das machen die meisten For-Profit-Unternehmen eh schon längst. Und im Non-Profit-Sektor war das so ein bisschen was so ein Add-on war. Es hat mich gerade daran erinnert, als sie gesagt haben, soll man jetzt Start-up und Unternehmertum Innovation noch zusätzlich machen? Nein, das denke ich nicht, sondern es sollte der integrale und der Kern, der integrale Bestandteil sein. Und das war da eben gleiches Thema. Genau. So bin ich im Prinzip da gelandet, was ich jetzt mache und was mich daran besonders reizt, also an der Arbeit jetzt hier an der Hochschule mit den Studierenden, ist diese Begeisterung für das Gestalten und das Kreieren eigentlich rüberzubringen. Das ist, was ich wahnsinnig spannend finde und was ich auch als enormes Geschenk empfinde, dass wir hier in einem Zeitleben und glücklicherweise auch in einem Kontext, in einem Land leben, in dem wir diese Freiheit haben, ganz viel gestalten zu können, zu dürfen. Das empfinde ich wirklich als enormes Geschenk und hier wirklich immer selbst anfassen zu können, selbst Hand anlegen zu können, selbst zu gestalten.
Das stimmt. Das geht mir auch so, wenn ich das mir vor Augen führe. Das ist schon ein Privileg und umso wichtiger, dass wir da auch was draus machen. Also, dass wir diese Energie, diese Power, diese Freiheit auch produktiv sozusagen nutzen. Ich würde zu Ihrem Werdegang noch mal gerne so ein bisschen, wie soll ich sagen, tiefer gehen oder weiter zurückgehen. Also Sie haben jetzt quasi angefangen so bei dem Thema Studium. Ich würde mal so ein bisschen die Frage stellen, was hat Sie denn eigentlich so geprägt? Ja, also welche, mir hat letztens mal einer gesagt, welche Tugenden in Ihrem Elternhaus, ja, haben Sie denn eigentlich geprägt, die Ihnen heute noch, wie soll ich sagen, dazu dienen, diese Power auch auf die Straße zu bringen, diese Neugierde vielleicht auch weiterzuentwickeln. Also gab es da irgendetwas, was sie geprägt hat, wo sie gesagt haben, Mensch, das waren doch auch Tugenden oder Werte, Aspekte, die ich mitbekommen habe, die mir heute helfen bei dem, was ich tue oder mich auch zu der Person gemacht haben, die ich heute bin?
Also das ist natürlich Das ist natürlich eine Mischung von inneren und ja auch äußeren Beweggründen. Also Sie haben jetzt ja vor allem nach den inneren eigentlich gefragt. Die inneren waren sicherlich Prägungen in der Kindheit, in der Familie, dass meine Eltern, meine Familie sich immer sehr eingesetzt haben für andere. Meine Eltern haben viel, ja, als Lehrer haben sie beide sich immer über ihren Lehrberuf hinaus eingesetzt. Meine Schwester ist Ärztin geworden, die sich ja auch da immer sehr einsetzt. Das heißt, daraus aber nicht so sehr zu sagen, das muss man gesellschaftlich, sondern ehrlicherweise auch so ein bisschen aus den egoistischen Motiven, weil das so eine wahnsinnige Freude bereitet, wenn man sieht, was man bewirken kann, was man verändern kann, was man erreichen kann. Also insofern würde ich das gar nicht nur sagen, wir sind da alle als Familie so altruistisch unterwegs, sondern ich glaube auch, dass das einfach ein schönes Gefühl ist. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch ganz gut aus Ihrem Job. Das bringt einem, würde ich mal sagen, viel mehr als der große Paycheck. Das ist natürlich auch immer die Frage, man kann seine Zeit nur einmal einsetzen. Und dieses Investment ist mir auch tatsächlich in den letzten Jahren als Mutter nochmal viel klarer geworden, auch diese Abwägung zu machen, wie setze ich meine Zeit richtig und gut ein. Ja, die ist natürlich dann nochmal die Arbeitszeit einfach limitierter, wenn Kinder da sind und man mit denen auch noch möglicherweise Zeit verbringen möchte, dass man die auch sinnvoll einsetzt.
Mhm. Sehr spannend. Das ist auch ein sehr, sehr relevantes Thema. Das erlebe ich häufig auch in meiner Praxis. Haben Sie da für sich so einen inneren Kompass? Also wie Sie die Zeit wann wie wo einsetzen, nach irgendwelchen Kriterien, nach denen Sie das ausrichten? Oder wie machen Sie das?
Also ich habe eher Ausschlusskriterien. Ja? Wenn ich sehe, dass es überhaupt nicht passt, sage ich, also nee, dann dafür ist mir, also das ist wirklich, was ist insofern wahnsinnig praktisch, wenn man weiß, dass seine Zeit so limitiert ist, ist das ein sehr, sehr guter Kompass, finde ich, weil man viel stärker danach schaut, ist es gerade sinnvoll eingesetzt. Also nicht sinnvolle Meetings sind ja wirklich ein Albtraum. Also irgendwann habe ich mal mir einen Spaß gemacht und habe angefangen, so ungefähr auszurechnen, wer verdient denn gerade was, und habe eine Uhr mitlaufen lassen im Meeting, ja, um einfach mal allen vor Augen zu führen, was es gerade kostet, dass wir zusammensitzen. Und natürlich kann man das nicht auf die Kosten reduzieren, sondern auch das Zwischenmenschliche und sozusagen dieses gemeinsame etwas als Team auch aufzubauen. Aber wenn das nicht gegeben ist, ja, dass man nicht mal, sage ich mal, zwischenmenschlich irgendwas kreieren und gemeinsam aufbauen kann, sondern man wirklich nur die gleichen Infos zum 10. Mal hört, das ist für mich so, wenn das überhand nimmt, wäre das für mich schon ein Ausschlusskriterium. Und das ist schon eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. So, diese Amerikaner haben das ja viel stärker, noch diese Frage immer zu stellen, is this the best use of my time? Und das immer wieder zu fragen. Und ich glaube, im Moment ist die Arbeit mit den Studierenden und auch die Arbeit, ich habe ja vor 2-3 Jahren dieses Projekt Social Innovation Campus aufgebaut, wo ich versuche, dieses Thema soziale Innovation nicht nur an unsere Studierenden weiterzugeben, auch an unsere Lehrenden, sondern auch im Prinzip extern in Schulungen und Weiterbildungen weiterzugeben. Also da auch immer die Frage zu stellen, ist das jetzt gerade der richtige Einsatz und der richtige Hebel? Was natürlich schön ist, ist, wenn man so einen Hebel findet. Und das war übrigens noch, das hätte ich vielleicht eben noch erzählen sollen, so ein Grund, warum ich dann aus diesem klassischen Social Entrepreneurship fokussierten Sektor, also Ashoka, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland etc., so ein bisschen rausgezogen habe, gesagt habe, ich möchte eigentlich mehr mit der klassischen Sozialwirtschaft arbeiten, weil ich da den viel größeren Hebel und deswegen auch den besseren Einsatz meiner Zeit, den viel größeren Hebel sehe eigentlich. Ja, man erreicht viel mehr Menschen. Allein wenn man sich die Zahlen anschaut, ist natürlich dieser Startup-Sektor wahnsinnig cool und sexy, aber das ist ja so eine Bubble. Jeder ist fasziniert davon. Die Ansätze sind natürlich wirklich manchmal atemberaubend, wie man auf sowas kommen kann. Ich stehe ganz oft einfach staunend davor. Aber tatsächlich in der Zahl ist ja die klassische Sozialwirtschaft schon eher das, wo die Musik spielt.
Ja, wohl wahr. Das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt haben Sie gerade wieder einen Begriff gebraucht. Da würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen nachfragen. Nämlich das Thema soziale Innovationen. So haben Sie es gerade genannt. Was sind denn überhaupt eigentlich nach Ihrem Dafürhalten soziale Innovationen? Und was würden Sie denn verstehen unter Social Entrepreneurship?
Am liebsten würde ich erstmal zurückfragen, weil natürlich jeder da einen ganz anderen Blick drauf hat. Natürlich gibt es da die wissenschaftlichen Definitionen, aber selbst die sind sich nicht ganz einig und stimmen nicht alle überein. Im Prinzip ist es ein Kontinuum, würde ich mal sagen. Also erstmal vielleicht diese Abgrenzung Entrepreneurship und Innovation. Es gibt ja Invention und Innovation und dann Entrepreneurship. Im Prinzip ist die Innovation etwas, das überlegen wir uns jetzt heute in unserem Gespräch, und das Entrepreneurship ist das Unternehmerische, was dazukommt, also etwas mit dieser Innovation auch zu machen. Also wenn ich mir das Beispiel, ich finde, an Beispielen ist sowas immer greifbarer, wenn ich mir das Beispiel von Frank Hoffmann überlege. Frank Hoffmann ist der Gründer von Discovering Hands. Der hatte nie vor, Unternehmer zu werden oder Innovator, der ist Gynäkologe. Und als Gynäkologe hat er diese Entdeckung eigentlich, die Invention, die Entdeckung gemacht, dass sehbehinderte Menschen einen so feinen Tastsinn haben, dass sie Gewebeveränderungen in der Brust früh erkennen, vielleicht sogar noch früher erkennen als Mammografien. Und damit hat er erstmal eine Erkenntnis gehabt, und die hätte er jetzt für seine Praxis in Duisburg behalten können. Und er hat aber gesagt, okay, das ist etwas, was ein systemisches Problem löst, ein gesundheitliches Problem, nämlich der Brustkrebsfrüherkennung, aber auch ein gesellschaftliches Problem, ja, auch der Blick, der gesellschaftliche Blick auf eine Behinderung hin zu einer ganz besonderen Begabung, die sehbehinderte Menschen haben, andere nicht. Und das ist drittens ein Problem bzw. eine Lösung, die es überall weltweit gibt. Also kann man da nicht ein unternehmerisches Modell dahinter stellen? Und unternehmerisch, Sie hatten jetzt gerade gesagt, wie würde ich das eigentlich definieren? hat verschiedene Aspekte. Einer dazu ist, es muss am Markt funktionieren. Es braucht ein gewisses Risiko, eine Risikofreude dahinter etc. Und was er dann gemacht hat, Frank Hoffmann hat dieses Modell mit einem unternehmerischen Modell gekoppelt, was wir eigentlich eher von McDonald's kennen. Also mit Social Franchise, also mit Franchising, ja, wie Obi, Apollo Optik, McDonald's und Burger King und Co. Hat also ein Franchise-Modell daraus gemacht und hat gesagt, okay, ich habe hier eine Idee, ich habe patentierte Taststreifen, die man auf die Brust aufklebt, man hat ein Logo, eine Schulungsunterlagen etc. Und die sind im Prinzip jetzt ein fertiger Baukasten und die kann ich mir gegen eine Franchise-Gebühr auch in meiner Praxis in Paris, im Senegal oder in sonst wo kaufen sozusagen. Und da ist er eigentlich vom Gynäkologen mehr zum Unternehmer geworden. Ja, das ist vielleicht so dieser Weg oder diese Verbindung zwischen den verschiedenen Begriffen.
Ja, das ist ja hochspannend, was Sie gerade als Beispiel auch erzählt haben. Finde ich auch gut, dass man sozusagen diese Begrifflichkeiten jetzt gar nicht so auf der analytisch-theoretischen Ebene erstmal quasi, wie soll ich sagen, zerkaut, sondern wirklich überlegt, wo gibt's denn Beispiele, ja? Und wenn ich mich so reinversetze in das Management auch der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, das sind ja bestehende Strukturen, das sind quasi bestehende Geschäftsmodelle, es sind bestehende, sagen wir mal, Aufträge, die diese Unternehmen auch haben. Wie würden Sie denn eigentlich das soziale Unternehmertum oder die soziale Innovation in Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft einschätzen? Ist das eigentlich ein Widerspruch aus Ihrem Dafürhalten?
Absolut nicht. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, sondern es ist wirklich ein gemeinsam gewachsenes. Ich glaube, alle Organisationen der Sozialwirtschaft waren einmal Social Startups und waren soziale Innovationen. Es gibt ein ganz schönes Zitat dazu. Ich glaube, das heißt, "The root of social entrepreneurship is in social work." Und das heißt, die kommen ja alle aus dem bürgerschaftlichen Engagement, aus Kirchen, Nachbarschaftshilfe. Sie sehen schon, ich komme aus dem Rheinland.
Sehr sympathisch.
Genau, also dafür gibt's ja schon tausende Innovationen, die in dem Bereich entstanden sind. Also Hausnotruf, Essen auf Rädern, Telemedizin, Robotik in der Pflege, Mehrgenerationenhäuser, ganz viel so ambulante Pflege, Sozialkaufhäuser, so innovative Beschäftigungsmodelle. All solche Modelle sind ja eigentlich der klassischen Sozialwirtschaft, sag ich mal, ja, der klassischen Sozialwirtschaft entsprungen. Das heißt, da ist schon wahnsinnig viel Innovation unterwegs und schon immer gewesen. Aber der Innovationsdruck ist im Moment, glaube ich, wahnsinnig hoch. Ja, wir sehen einfach im Moment, dass diese Sozialleistungsquote ist so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig werden Spenderinnen und Spender immer effizienzorientierter, weil sie auch eben wissen, dass der finanzielle Druck auf dem System, überhaupt der Ressourcendruck, ja, finanziell, aber der hat natürlich mit den anderen Ressourcen zu tun, also mit Personalressourcen etc., dass der Druck einfach so hoch ist, dass man sagt, okay, da brauchen wir jetzt noch schnell und mehr Innovationen. Aber eigentlich kreiert das mehr Angst im Sektor. Also dieser Druck, wir brauchen Innovation, wir müssen unternehmerisch sein, das war man immer. Aber ich glaube, ja, man muss sich darauf besinnen, dass man das auch kann. Ja, kann vielleicht mehr noch kooperieren, man kann natürlich das Ganze ein bisschen befeuern, indem man an der Organisationskultur arbeitet, an Leadership-Themen arbeitet, indem man agile Methoden und Design Thinking und Co. einarbeitet. Aber im Grunde ist es etwas, was es immer gab und was man noch mehr befeuern muss im Moment.
Aber gehen wir da nochmal so ein bisschen mehr rein. Also es ist kein Widerspruch. Ja, das ehrlich gesagt entspricht das auch meiner Lebenspraxis und auch meiner Beratungserfahrung. Aber wenn ich mich jetzt so reinversetze in das Management von Gesundheits- und Sozialunternehmen. Ja, wir haben ja doch sehr zu kämpfen mit dem Thema der überbordenden Bürokratie. Es gibt verschiedene Themen, wo man als die Management-Attention, wie man so schön sagt, ja auch drauf richten muss. Auf das Thema Leadership, auf das Thema Führung, auf das Thema Wirtschaftlichkeit, auf das Thema, wie kann ich eigentlich bestehende Geschäftsmodelle auch zielführend weiterentwickeln und. Ja, und dann soll ich noch das machen, was Sie gerade gesagt haben, soziale Innovation und Entrepreneurship. Mir ist schon klar, dass das quasi genuiner Bestandteil eigentlich des Jobs ist im Management. Ja, aber wie kann ich es denn praktisch umsetzen? Also haben Sie da Tipps aus dem Nähkästchen sozusagen, wo Sie sagen, Mensch, versuchen Sie es doch mal X und Y mäßig. Das hat die größte Erfolgschancen. Gibt es da so praktische Hinweise oder Empfehlungen, die Sie aussprechen können?
Ja, gibt's ganz viele. Die meisten kosten natürlich was, ja. Und da sind wir wieder beim Thema Ressourcendruck. Aber ich glaube, das Wichtigste, was nichts kostet, und das ist ja immer das Ziel des Ganzen, wenn man eh schon Druck auf dem Kessel hat, ist, dass man an der Kultur arbeitet. Also die Hauptherausforderungen für Innovation in der klassischen Sozialwirtschaft sind Organisationskultur und Organisationsstruktur. Jetzt gehen wir vielleicht erstmal auf die Kultur ein. Die Kultur bedeutet also das Miteinander, wie gehen wir miteinander um, was gibt es für eine Art Fehlerkultur in der Organisation, was haben wir für einen Vibe, ja, also im Prinzip die DNA einer Organisation. Lachen die Leute viel miteinander? Freut man sich über Fehler, weil man dann davon lernen kann und der andere sie nicht mehr macht? Werden neue Ideen gefördert und gefeiert? Ja, gibt es eine psychologische Sicherheit, ja, dass man Neues ausprobieren kann? Haben wir als Team ein Growth Mindset? Ich glaube, ich höre zu viele amerikanische Podcasts zum Thema Growth Mindset, aber das ist schon etwas, was so eine Organisationskultur wahnsinnig prägt, wenn alle eigentlich es super cool finden, Neues zu lernen, Neues auszuprobieren. Wenn man als verbindendes Element hat, dass man eine Führung hat, hier zum ganzen Thema Leadership, die ganz klar kommuniziert und ausstrahlt und so ein klarer Wegweiser ist, was das Ziel ist, wo man hinarbeitet, wie das morgen aussehen kann. All das kostet überhaupt nichts. Natürlich wäre es super, wenn man so kleine Mikrobudgets hat, dass man sagt, irgendwie einmal im Halbjahr kann sich ein Team zusammenfinden, für 500 € ein Prototypen entwickeln zu X. Oder wenn man sagt, es gibt kleine Zeitfenster. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt es 2 Stunden, da setzt ihr euch zusammen zu einer neuen Idee. Also solche Quick-Prototyping-Sachen. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Aber ich würde mal sagen, das Allerwichtigste, und das macht schon 90% des Unterschieds aus, ist die Organisationskultur. Wenn ich eine Organisationskultur habe, in der ein offenes Miteinander, man kann es schon oft auch an so einfachen Sachen fragen, wie duzen sich die Leute, machen die gerne was in der Mittagspause oder sogar abends, nachmittags zusammen, erzählen die auch über Privates. Was habe ich überhaupt für eine Organisationskultur? Jetzt will ich nicht dahin kommen, dass alle Leute sich nur Privates erzählen und sich duzen. Aber die Leichtigkeit, die damit einhergeht, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ja, und natürlich muss es immer zu der Person passen. Ja, wenn es Leute sind, zu denen es gar nicht passt, dann muss man das natürlich schon auch authentisch führen. Aber da gibt es auch ganz viele Methoden, die das Leadership unterstützen können. Agile Management und
Agile Management, meinen Sie jetzt mit agilem Management? Oder?
Genau, natürlich. Ja,
ich gehe da aber nochmal rein, weil Sie was ganz Entscheidendes sagen, was ehrlich gesagt auch bei uns in der Strategieberatung immer aufploppt. Also man kann noch so schöne strategische Implikationen und Strategieberatungsaspekte aufgreifen, aber am Ende gilt der alte Spruch, Culture eats tragedy for breakfast, ja. Und
danke.
Insofern ist Kultur da nicht nur da, aber gerade auch eben da oder besonders da, besonders ja. Wichtig, dass eben da auch eine entsprechende open-minded, jetzt rede ich auch schon Englisch, also quasi eine offene Struktur oder Kultur sozusagen auch im Miteinander da ist. Und Sie hatten gerade auch gesagt, in puncto Leadership, also es geht auch darum, dass die Führungskraft das ein Stück weit vorlebt. So. Mhm. Wie um Himmels Willen kann ich das denn so vorleben, dass es am Ende zielführend ist und die Organisation vorantreibt?
Ja, das sehe ich schon, dass das ganz schön schwierig und herausfordernd ist. Ich glaube, man kann mit einfachen Dingen viel punkten, die Tür immer offen lassen, dass auf E-Mails der Mitarbeitenden, die vermeintlich keine hohe Priorität haben, aber eine persönliche Priorität haben, antworten. Fehler erzählen, ja, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Da gibt es ganz viele wissenschaftliche Studien dazu, die einfach sagen, in dem Moment, in dem man selbst erzählt, dass man nicht perfekt ist und in dem man sagt, was ist einem alles schiefgelaufen, gibt es schon eine bessere Verbindung, gibt es eine psychologische Sicherheit, die hier geschaffen wird. Auch die Offenheit, selbst Dinge auszuprobieren und zu testen. Ja, die meisten Innovationen im sozialen Sektor starten so, dass die Mitarbeitenden das in ihrer Freizeit machen. Das muss man sich mal überlegen. In eh einem wahnsinnig vollen Tag und eh einem wahnsinnig stressigen Job. Aber weil es hier keine Art Raum gibt oft, der zur Verfügung gestellt wird, weder zeitlich noch budgetmäßig, ist es was, wo die Menschen so für brennen, dass sie sagen, okay, da investiere ich jetzt einfach mal wieder ein Wochenende rein. Ich kann Ihnen zig Beispiele dafür nennen, wie Innovationen genau so gestartet haben. Und irgendwann, wenn man sich der Idee sicher ist und sagt, okay, das passt in meinen Verband zum Beispiel, ja, und da möchte ich das jetzt einer Leadership-Ebene vorstellen, dann erst damit rauszurücken. Mhm. Das ist eigentlich schade. Aber indem man selbst erzählt, was einem alles schiefläuft, zum Glück habe ich da immer recht viele Geschichten, was alles schiefläuft. Da kann ich immer recht schnell so was vorleben. Aber das
interessiert mich jetzt aber. Was ist denn so best of, was mal so richtig schief lief? Immer dran denken, wir sind unter uns.
Ich musste dieser Tage jetzt gerade auch, als wir hier die Technik aufgebaut haben, wieder dran denken, wie mein Berufungsverfahren eigentlich für diesen Job hier an der Hochschule war. Und zwar war das während der Pandemie, während des ersten Lockdowns. Und es musste natürlich online stattfinden. Und ich hatte den Link nicht ausprobiert. Und das funktionierte natürlich alles vorne und hinten nicht am Laptop. Dann habe ich das Ganze über mein Handy versucht. Da ging natürlich nach 2 Minuten das Akku leer. Da saßen aber 150 Studierende und eine Prüfungs- und Berufungskommission von 5 Professorinnen und Professoren dabei. Dann habe ich letztlich, war ich so verzweifelt, habe ich irgendwo auf dem Sofa noch unser gemeinsames iPad gefunden von meinem Mann und mir. Und da war aber der Benutzername war, glaube ich, Mo Lee Travels und irgendein wahnsinnig unseriöses Foto vom Urlaub. Und die haben mich erstmal 5 Minuten nicht mehr in mein Berufungsverfahren reingelassen. Und dann musste ich das Ganze ohne Folien machen und recht spontan. Und letztlich haben die Studierenden sich wahnsinnig für mich eingesetzt und haben gesagt, also die Frau scheint eine hohe Stressresilienz zu haben.
Ja, super. Aber das sind ja genau diese Themen, die dann auch im Gedächtnis bleiben und letztlich, wie soll ich sagen, auch das sehr authentisch und auch sympathisch, wie ich finde, dann rüberbringen. Ja, toll, großartig. Bei dem Thema, was Sie vorhin sagten, also quasi als Geschäftsführung, als Vorstand geht es auch darum, Raum zur Verfügung zu stellen oder Räume für soziale Innovationen, für Social Entrepreneurship. Da erlebe ich immer häufig die Frage, naja, wie soll ich das machen? Also soll ich das in der Regelstruktur machen, also quasi in den Abteilungen, in den Meetings, in den Besprechungen, die es eh gibt, oder gründe ich dafür quasi sowas wie einen Sonderraum, also eine Sonderstruktur? Gibt es denn irgendwie eine Abteilung, die sich jetzt nur noch irgendwie mit Innovationsmanagement und dergleichen auseinandersetzt? Mhm. Haben Sie da so eine Empfehlung, also eher Integration in bestehende Aufbau- und Ablauforganisationen oder Exklusion, wie man so sagt, oder Separierung in ein bestehendes Think Tank oder in eine neue Struktur?
Ich habe da keine persönlichen Präferenzen, aber ich weiß, dass es je nach Organisation das eine oder das andere besser passt. Auch hier gibt es aus der Sozialwirtschaft Beispiele für beides. Wenn man sich das Gewächshaus M der Malteser anschaut, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das heißt der Innovation Accelerator sozusagen, der, oder wie soll man es auf Deutsch sagen, der Brutkasten für Ideen.
Danke.
Für Ideen, die aus dem Malteserverband entstehen. Da sieht man, dass man es quasi außerhalb der Regelstruktur hat, aber für alle mit Zugriff darauf, also alle Mitarbeitenden können, wenn sie Ideen haben, sich dahin wenden und das sozusagen ihre Idee dort weiterentwickeln oder erstmal prüfen lassen. Das heißt, Gewächshaus M wäre so ein Ansatz der externen Innovationsförderung, natürlich immer noch innerhalb der
der Struktur, aber schon gewissermaßen aus dem Daily Business raus. Dann haben wir natürlich dieses sehr auf Freiwilligkeit und auf Interesse basierenden Ansätze, wie die Social Innovation Community des Deutschen Roten Kreuz, dass man sagt, jeder, der sich für das Thema soziale Innovation interessiert, kann einmal alle 2-3 Monate an Veranstaltungen teilnehmen, kann sich intern dazu weiterbilden. Und dann gibt es auch noch das dritte Modell, wobei ich fällt mir jetzt gerade kein Beispiel aus der Sozialwirtschaft ein, wo es so verschrieben wird, sozusagen festgeschrieben wird, dass man sagt, man macht einfach bei jedem Team-Meeting die ersten 10 Minuten berichtet jeder darüber, was hat er Neues ausprobiert in der Woche? Mhm. Was hat er gerade für Ideen, die er umtreibt? Was gibt es für Ansätze, wo man die Ideen und Erfahrungen der anderen Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehen möchte? Also hier einen Raum zu schaffen und sei es nur 10 Minuten am Anfang eines jeden Teammeetings, jeden Montag zum Beispiel. Das hat so ein bisschen, wenn ich davon erzähle, sagen immer und die Leute, das hat sowas von Frauenquote, ja, die so fest vorschreiben. Aber ich glaube, das kann ähnlich wie die Frauenquote auch dazu führen, dass man letztlich dann das zu einem Automatismus macht. Ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt einfach ganz normal und das ist eine Methode, die wir nutzen, um hier erstmal Fahrt aufzunehmen.
Mhm. Also eher so ein bisschen, letzteres wäre ja so ein Modell der kleinen Schritte, also quasi stetig, aber verankert im Leadership, also im alltäglichen Führungshandeln, damit man immer da so einen Merkposten setzt. Ja, mhm. finde ich hochspannend, um eben auch diese Kultur reinzubringen, nach dem Motto, uns ist das wichtig, lasst mal drüber nachdenken und. Ich finde, aus meinem Dafürhalten muss man halt schauen, dass das nicht so irgendwie als Tiger startet, als Bettvorleger landet. Ja. Nach dem Motto, wir reden von sozialer Innovation, Social Entrepreneurship und am Ende ist es so ein kleiner Ideenwettbewerb, der dann darauf endet, wir bräuchten mehr Parkplätze vorm Haus oder so. Mhm. Erlebe ich leider auch häufig in meinen Geschäftsführungsgesprächen. Wann ist denn aus Ihrer Sicht soziale Innovation oder Social Entrepreneurship erfolgreich?
Wenn es die Organisation zukunftsfähig macht. Ich glaube, wir sind gerade in so einem Punkt angekommen, wo soziale Innovation gar nichts mehr mit Kür zu tun hat und mit man kann vielleicht, sondern es ist zu einer Notwendigkeit geworden und die wird die Überlebensfähigkeit einer Organisation bestimmen. Also ich bin ganz überzeugt davon, dass natürlich hier auch wieder kultureller Wandel den Erfolg überhaupt erst bestimmt, ob das funktionieren kann. Aber ich glaube, es ist erfolgreich, wenn es zukunftsfähig ist und wenn dann so Dinge wie technologische Innovationen, AI im täglichen kein True-Add-on, das müssen wir auch noch machen, sind, sondern zur Normalität geworden sind. Mhm. Vor allem immer mit dem Fokus natürlich, den Menschen ins Zentrum zu stellen und diese Zusätze sozusagen zu nutzen, um Ressourcen freizumachen, die man dann wiederum für die tatsächliche Kernarbeit nutzen kann.
Wenn ich jetzt Geschäftsführer wäre einer Sozialorganisation und würde sagen, naja, ich gebe bei ChatGPT, gebe ich mal ein, ich vertrete Organisation XY, die Rahmendaten sind ja qua Internet bekannt. Liebes ChatGPT, schlag mir mal bitte vor, was ich an sozialen Innovationen denn machen sollte oder könnte und wie ich daraus Social Entrepreneurship ja weiterbringen könnte, so oder umsetzen könnte. Käme da was Sinnvolles bei raus? Haben Sie da Erfahrung? Würden Sie das einer Geschäftsführung empfehlen, mal so an die ganze Geschichte ranzugehen? Wie sind da Ihre Perspektiven auf das Thema KI-Support, was soziale Innovationen angeht?
Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass das was bringt. Da kommen wahrscheinlich eher so generische Sachen raus. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sehr gute Prompts schreiben können, die einfach so spezifisch sind auf ihren bestimmten Kontext, dass was Gutes rauskommt. Ich glaube, da kommen eher generische Sachen dann raus, ja, dass man sagt, irgendwie versuchen Sie es doch mal mit einem Obstkorb, um Ihre Organisationskultur zu verbessern.
Okay. Heißt aber auch, ich nehme Ihre Antwort, dass das bisher noch keiner gemacht hat oder noch keiner gefragt hat, ja, wenn ich so Ihre Reaktion richtig deute, richtig?
Also gemacht hat, kann ich schlecht beurteilen, vielleicht schon.
Von dem Sie zumindest wissen und Sie sind ja die Expertin.
Vielleicht sehen wir aber auch gerade um uns herum, wozu das führt, ja. Nee, ich glaube, das bringt nichts.
Okay. Ich würde Sie zum Ende gern nochmal einladen, mit mir den Blick in die Glaskugel zu wagen. Ja. Wie ist denn so Ihre Zukunftsvision für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft? Was sollte passieren im Bereich sozialer Innovation, Social Entrepreneurship? Was wäre aus Ihrer Sicht ja zu sehen in dieser ominösen Glaskugel?
Ich glaube, dass es in Zukunft, ich habe ja gerade eben schon ein bisschen gesagt, ich glaube, dass das eher so zur Normalität wird, dass wir Innovationen wirklich als Notwendigkeit begreifen und nicht nur als Kür. Ich glaube, dass wir viele Unterstützung durch die künstliche Intelligenz auch als normal ansehen und im Alltag integrieren. Ich hoffe, dass dafür ganz viel an Ressourcen frei wird für andere menschlich wichtige Dinge, dass man zum Beispiel Förderanträge durch die KI ausfüllen lässt.
Unbedingt, unbedingt.
Ich glaube auch, dass das Zusammenarbeit zum Social Startup Sektor zur Normalität wird, oder es wäre zumindest meine Hoffnung, dass es ja also diese Kooperation nicht nur im eigenen Team, dass man die Kompetenzen mehr mischt und auf Interdisziplinarität setzt, sondern dass man auch im Außen mehr sich traut, auf innovative Unternehmerinnen und Unternehmer zuzugehen und hier zu kooperieren. Und ja, ich glaube, dass dafür eben ganz wichtig ist, dass Menschen in Führungsverantwortung Innovation wirklich nicht nur zulassen, sondern aktiv fördern. Und dieses aktiv fördern, da haben wir eben schon drüber gesprochen, durch ein Vorleben, durch ein klar kommunizieren, durch eine Vision setzen, durch die richtigen Besetzungsverfahren, ja, dass man hier auch tatsächlich die Kompetenzen sich reinholt, die zukunftsgerichtet sind, dass man sogenannte Future Skills darauf achtet, in diesen, was sind überhaupt Future Skills, die für meine Organisation wichtig sind. Es sind in jeder Organisation wiederum andere. Ich glaube auch, dass man dieses Thema, das, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber dass man das Thema Finanzierung auch nochmal neu denkt, dass man wegkommt von dieser klassischen Förderlogik und viel stärker solche Themen wie Social Impact Bonds, Wandeldarlehen, Crowdfunding, Impact Investments, dass man das als normal ansieht. Ich glaube, dass sich da viel ändern wird. Sie haben ja gefragt nach dem Blick in die Glaskugel, aber ich glaube auch, da muss sich dringend was ändern, dass man so einen breiteren Finanzierungsmix aufsetzt. Mhm. Und da sind Social Startups schon viel weiter. Ja. Die sind ja von Anfang an eben aus so einem Finanzierungsmix meist gestartet. Ja.
Ja. Also bei dem Thema Finanzierung sprechen Sie jetzt natürlich nochmal ein ganz spannendes Thema an. Da muss ich nochmal reingehen. Sie haben jetzt so ein paar Aspekte mal so in den Ring geworfen. Und jetzt haben wir in der Sozialwirtschaft ja gleichzeitig eine Situation, die doch zumindest in der Regelstruktur Sozialgesetzbuch, also SGB, refinanziert ist mit entsprechenden etablierten Verfahren, auch bürokratischen Prozessen, Nachweispflichten, geht es oft um Struktur- und Prozessqualität, das Thema Ergebnisqualität ist eher nachgeordnet und dergleichen mehr. Was würden Sie denn da so an Finanzierungsideen eigentlich der Branche empfehlen, damit wir da wirklich sowas wie einen Boost, eine Weiterentwicklung, gerade auch in der sozialen Innovation hinbekommen? Weil wenn wir das mal vor Augen sich führen, wo die Herausforderungen überall liegen, die sind ja sehr, sehr mannigfaltig. Also von Demografie über Finanzierung könnte man jetzt alle quasi nach der Reihe durchgehen. Ja. Insofern führt ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei an sozialer Innovation. Also es muss irgendwie anders werden. Ja. Und da sind wir relativ schnell bei dem Thema Personal, da haben wir drüber gesprochen, Leadership, Führung und dergleichen, aber eben auch bei dem lieben Geldthema. Ja. Also was würden Sie da empfehlen, der Politik, den Leistungserbringern, uns allen?
Zwei Ideen kommen mir gleich, weil Sie eben gefragt hatten, sollte man Innovation im täglichen und im Regelbetrieb voranbringen oder eher in so einem Beiboot? Und das Beiboot kann natürlich auch über innovative Finanzierung gestaltet werden. Ja, wenn man jetzt Richtung Social Impact Bonds sagt und sagt, wir haben hier ein Projekt, da sind wir noch nicht ganz sicher, ob das fliegen wird. Und wir können, dürfen oft, ja, es ist ja, da gibt es ja glücklicherweise auch Regulatorik, die öffentliche Gelder davor schützt, dass sie mit zu viel Risiko eingesetzt werden. Und das ist ein Mechanismus, der einerseits den sozialen Sektor schützt, andererseits aber auch natürlich vor zu viel Risiko und Unternehmertum schützt, was ja gar nicht immer gut ist. Social Impact Bonds können da ansetzen, dass man sagt, wir haben hier eine Idee, die soll nicht in unserem täglichen Regelbetrieb laufen. Nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel vom Social Impact Bond in Augsburg. Joblinge hatte einen Social Impact Bond gestartet.
Darf ich da nochmal eben rein? Was ist denn ein Social Impact Bond? Vielleicht weiß das nicht jeder oder jede.
Ah, okay.
Ich würde mich mal gar nicht so unbedingt ausschließen.
Also ein Social Impact Bond funktioniert im Prinzip so, dass das Risiko eines Funktionierens, was natürlich interessant ist, weil es mit dem Thema zusammenhängt, was Sie gerade gesagt haben, nämlich Wirkungsmessung, ist vielleicht gar nicht überall groß geschrieben. Also mit dem Risiko, dass eine Sache nicht klappt, also nicht wirkt, nicht funktioniert, dieses Risiko sollte ja nicht unbedingt vom Steuerzahler getragen werden. Ja. Und da könnte man einen Social Impact Bond reingeben, wo das Risiko zum Beispiel von einem privaten Investor getragen wird oder von einer Stiftung oder ein privater Investor, der sagt, ich erhoffe mir davon zum Beispiel 5% Rendite. Und für diese 5%, das ist im Prinzip das Aufgeld, was dann die, zum Beispiel die Stadt, in dem Fall war es damals Stadt Augsburg, zahlt für eine gewisse Projektsicherheit. In dem Fall des, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, das Social Impact Bond zwischen, ich glaube, Joblinge war es und Stadt Augsburg, ist schon ein paar Jahre her, deswegen bin ich nicht ganz sicher. Aber ich meine, es ist so gelaufen, dass Joblinge gesagt hat, wir schaffen es, Minderjährige in einen festen Ausbildungsberuf zu bringen, bei denen es sonst in den klassischen Strukturen schwerfällt. Und wir schaffen das und diese Messbarkeit wird gewährleistet durch zum Beispiel, ich weiß nicht, was die Kriterien damals waren, aber vielleicht derjenige ist immer noch nach einem Jahr in dem Job und der Arbeitgeber ist zufrieden etc. Und weil ja das Thema Wirkung so schwierig ist im sozialen Sektor, muss man dann versuchen, sich Kennzahlen zu bauen, also Indikatoren zu bauen. Und da kann man dann zum Beispiel eine Postleitzahlgebiet nehmen oder man nimmt eine Zeitspanne etc. Und wenn das dann gegeben ist, also wenn diese Wirkung eingetreten ist, also dieses Projekt ist von Anfang an finanziert von einem externen Geldgeber und in dem Fall war das, glaube ich, die Stadt Augsburg. Und wenn es alles funktioniert hat, dann erst kommen die Spenderinnen und Spender rein. Das heißt, dieses Risiko ist nicht bei den Geldgebern, sondern zum Beispiel bei einem privaten Investor, der jetzt zum Beispiel die Allianz oder Münchner Rück ist. Die sagen, okay, wir können das Risiko eines Projektes ganz gut einschätzen, weil wir uns mit Risiko auskennen. Plus, wir haben hier ein soziales Projekt, wo wir auch noch eine soziale Rendite schaffen. Und wenn das alles funktioniert hat, dann bekommen wir ja im Prinzip unser Geld zurück plus eine Rendite zurück. Wenn das Ganze nicht funktioniert hat, haben wir das Geld ausgegeben, aber auch die Stadt im Prinzip hat dann das Geld nicht ausgegeben. Es ist ein bisschen komplex. Andere Sachen sind da einfacher, Crowdfunding oder Wandeldarlehen. Da gibt es ein ganzes Feld an innovativen Finanzierungsmechanismen. Aber um auf Ihre Frage von eben nochmal zurückzukommen, Sie haben ja gesagt, wo könnte man innovative Finanzierungsmechanismen einbauen, wenn wir sozusagen regelfinanziert sind und unsere Grundlagen unserer Finanzierung auch im SGB stehen, dann kann man immer auch nochmal schauen, was habe ich überhaupt für eine Rechtsform, was darf ich für Finanzierungsmodelle überhaupt einsetzen? Und da ist man meist ganz erstaunt. Der Spielraum ist viel, viel breiter, als die meisten Organisationen es heute ausnutzen. Also es spricht gar nichts dagegen, eine GmbH nebenher zu gründen, die Taschen verkauft oder Schuhe. Oder Müsli-Regel oder eine Spendenaktion zu machen oder Richtung Crowdfunding zu gehen oder so einen Social Impact Bond aufzusetzen. Bei den meisten Rechtsformen ist es durchaus zulässig. Es hängt mehr an dem Wissen der finanziellen Bildung, auch der finanziellen Bildung der Führungsetage und auch dem Mut, das zu machen und natürlich letztlich auch an den zeitlichen Ressourcen. Ja, das muss man erstmal auch aufsetzen können.
Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge. Auf bald.
Auf bald. Danke für die Einladung.